Das NDR 2 Update um 5 mit Jessica Liedtke.
Die Bundesregierung macht Russland für 2 große Cyberangriffe verantwortlich. Und kommt das Verbot von klassischen Verbrenner aus in der EU doch nicht? Hackerangriffe auf deutsche Sicherheitssysteme, Fake News auf Social Media. Darüber mussten wir in den letzten Monaten oft berichten. Und vielleicht habt ihr euch auch mal gefragt, steckt da Russland dahinter? Jetzt gibt es dafür tatsächlich Belege. Die Bundesregierung sagt, Russland ist verantwortlich für 2 große Cyberattacken. Der russische Botschafter ist schon einbestellt. Birte Sönnigsen, NDR 2 Berlin, um welche Fälle geht's denn genau?
Zum einen geht's um eine Desinformationskampagne. Für die wird eine staatsnahe Organisation in Moskau verantwortlich gemacht. Sie soll im Netz erfundene Nachrichten und Fake-Videos verbreitet haben, mit dem Ziel, rund um die Bundestagswahl das Vertrauen in die Demokratie zu schwächen. Im Fokus standen da unter anderem der Kanzlerkandidat der Union, Friedrich Merz, und der Grünen, Robert Habeck. Zum anderen geht's um einen Hackerangriff gegen die deutsche Flugsicherung im August letzten Jahres. Damals war die Rede davon, dass die Bürokommunikation angegriffen wurde. Der Flugverkehr war damals aber wohl nicht in Gefahr. Und das Auswärtige Amt sagt jetzt, es gibt klare Beweise, dass Russland hinter diesen beiden Angriffen steckt. Wie die Beweise konkret aussehen, das will die Bundesregierung aber aus Sicherheitsgründen nicht verraten.
Wie neu ist denn diese Art von Angriffen eigentlich?
Nein, es gab immer mal wieder Cyberangriffe, für die russische Akteure verantwortlich gemacht wurden. Aber spätestens seit Russland die gesamte Ukraine angegriffen hat, warnen die deutschen Sicherheitsbehörden davor, dass solche Angriffe auf Deutschland zunehmen. Es ist aber gar nicht so leicht herauszufinden, wer hinter so einem Cyberangriff steckt. Die Täter versuchen natürlich, ihre digitalen Spuren so gut es geht zu verwischen. Und manchmal ist es dann auch schwer, die Verbindung von einer Hackergruppe zu einem Staat nachzuweisen. In diesen Fällen ist sich die Bundesregierung aber sicher, dass hinter einem der Angriffe der russische Militärgeheimdienst steckt, mit einer bekannten Hackergruppe namens Fancy Bear. Die wurde zum Beispiel auch schon für eine große Cyberattacke auf den Bundestag vor 10 Jahren verantwortlich gemacht.
Und warum macht die Bundesregierung das Ganze öffentlich?
Das hat unterschiedliche Motive. Zum einen will die Bundesregierung die Öffentlichkeit vor solchen Gefahren warnen, indem sie eben den russischen Staat als Täter benennt und damit nochmal klar macht, dass es solche hybriden Angriffe gibt. Das Auswärtige Amt sagt, Russland bedroht konkret unsere Sicherheit auch durch solche Aktionen. Zum anderen kann es aber eben auch ein Signal an Russland sein mit der Botschaft, wer uns angreift, der muss auch mit politischem Druck, mit möglichen Konsequenzen, Sanktionen rechnen. Und damit das auch ankommt, wurde heute der russische Botschafter ins Auswärtige Amt zitiert und mit den Fakten konfrontiert.
Danke, Birte Sönnigsen in Berlin. Wie können wir den Klimawandel aufhalten? Damit beschäftigen sich die Staaten dieser Welt seit vielen Jahren. Ein Klimawandeltreiber ist CO2, das die Industrie oder auch unsere Autos ausstoßen. Jedenfalls die, die mit Benzin und Diesel tanken. Deshalb ja der EU-weite Plan, ab 2035 keine neuen Verbrennermotoren mehr zuzulassen. Doch unter anderem, weil die Bundesregierung unter Kanzler Merz gedrängelt hat, will die EU diesen Plan jetzt kippen.
Ich bin erstens dankbar, dass wir den Weg in der Koalition gemeinsam gehen konnten. Und zweitens, dass die Kommission jetzt offensichtlich auf dem Weg ist, dass in der nächsten Woche auch in etwa an den Vorschlägen entlang, die wir erarbeitet haben, auch zur europäischen Politik machen will.
Vor allem CDU und CSU machten in den vergangenen Monaten Druck. Katharina Reiche, Bundeswirtschaftsministerin von der CDU, spricht von einem wichtigen Signal an die Autoindustrie. Die bisherigen EU-Vorgaben seien zu streng, auch wenn deutsche Autobauer bereits immer mehr E-Autos auf den Markt bringen würden.
Wir brauchen aber für diesen Übergang Zeit. Es braucht dafür Kapital. Und wenn drakonische Strafen drohen, wir den Unternehmen Kapital entziehen, die sie brauchen, um in die Digitalisierung, in neue Antriebsformen zu investieren, dann ist das nicht gut. Es geht um ein Verschieben und ein Flexibilisieren, nicht um ein Aufgeben. Aber erstmal geht es in die richtige Richtung.
Von der richtigen Richtung spricht auch die Autoindustrie selbst. Sie hatte es sich gewünscht, die vor 3 Jahren beschlossenen EU-Regeln aufzuweichen. Damals hatten sich die EU-Staaten und das Europaparlament darauf geeinigt, ab 2035 nur noch klimafreundliche Autos als Neuwagen zuzulassen, also solche, die kein Klimaschädlich erhebliches CO2 ausstoßen. Bereits zugelassene Benziner und Diesel dürfen ohnehin weiterfahren. Diesen Beschluss jetzt zu kippen, sei ein großer Fehler, sagen die Grünen. Damit verliere die deutsche Autoindustrie den Anschluss an den Weltmarkt. Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag, Grünen-Politiker Tariq Al-Wazir.
Ich verstehe auch gar nicht die Mutlosigkeit. Wenn Sie nach Norwegen schauen beispielsweise, da gab es dieses Jahr 95% vollelektrische Neuzulassungen. Das heißt, man kann das erreichen. Warum wir jetzt darüber reden, was wir in 10 Jahren nicht schaffen, ist Teil des Problems.
Er fordert, mehr Geld in die Ladeinfrastruktur zu investieren und den Menschen die Angst zu nehmen. Die E-Mobilität sei die Zukunft. Auch Klima- und Umweltverbände sowie viele Wissenschaftler sind dagegen, das sogenannte Verbrenner aus zurückzunehmen. Das führe zu neuer Unsicherheit im Markt, helfe der deutschen Autoindustrie kaum und sei schlecht für den Klimaschutz.
Das war ein Beitrag von Jan Zimmermann, NDR 2 Berlin. Sie spüren oft eine innere Unruhe, das Gefühl, nicht abschalten zu können. Viele können sich auch schlecht konzentrieren und organisieren. Bei immer mehr Erwachsenen wird ADHS diagnostiziert, also ein Aufmerksamkeitsdefizit oder Hyperaktivität. Laut einer neuen Studie im Ärzteblatt hat sich die Zahl in Deutschland innerhalb von 10 Jahren fast verdreifacht. Experten sagen, das ist keine Modeerscheinung. Es gibt einfach ein größeres Bewusstsein dafür. Eine, die ADHS sichtbarer macht und darüber aufklärt, ist die Journalistin Angelina Börger. Angelina, du hast mit fast 30 die Diagnose ADHS bekommen. Warum denn so spät?
Tja, weil ich zwar immer schon gemerkt habe, dass irgendwas bei mir anders tickt, aber ich keine Erklärung dafür hatte und sich dann irgendwie so viel zusammengestaut hat und irgendwann so einen Leidensdruck entwickelt hat, dass ich gedacht habe, irgendwas muss da sein, ich brauche Hilfe, und am Ende kam dann ADHS raus.
Du hast gesagt, du hast gemerkt, bei mir tickt irgendwas anders. Was waren denn deine Symptome?
Also es ist alles Mögliche. Es ist meine Zeitwahrnehmung, meine Selbstorganisation. Es sind meine Emotionen, die ich einfach viel stärker häufig erlebe. Es ist meine Impulsivität. All das kann natürlich auch gewisse Vorteile mit sich bringen. Das ist mir auch immer wichtig zu betonen. Dann die Art und Weise, wie ich mich auf Dinge konzentriere. Also sehr interessensgesteuert, und Sachen, die ich nicht so gerne mache, schiebe ich dann halt eher auf die lange Bank.
Das heißt, was würdest du Menschen raten, die jetzt vielleicht auch beim Zuhören gerade denken, ist das auch bei mir ADHS oder eine ADHS?
Ich glaube, auf der einen Seite würde ich sagen, beschäftigt euch mit dem Thema, lest euch was dazu durch, guckt euch was dazu an und dann klopft mal ab, habt ihr auch wirklich einen Leidensdruck? Also bräuchtet ihr eine Diagnose, um zum Beispiel einen Zugang zu einer ADHS-Therapie zu bekommen oder zu ADHS-Medikamenten? Würde das eure Lebensqualität verbessern? Und dann ist, glaube ich, der Weg ja zum Profi der beste.
Oft ist es für Angehörige oder Kollegen und Kolleginnen vielleicht gar nicht so einfach, mit einem Betroffenen umzugehen, wenn das Verhalten so ganz anders ist als, ich sag mal in Anführungsstrichen, bei der Norm. Was wünschst du dir vielleicht im Umgang mit ADHS-Betroffenen?
Ich würde tatsächlich sagen, es ist sogar so, dass viele eben ganz viele Symptome unterdrücken und dass es eben häufig gar nicht so klar ist, dass jemand anders tickt. Und das ist ja eben auch das, was krank macht, weil du so versuchst, wirklich normal zu wirken und so rüberzukommen, als wäre alles in Ordnung. Und ich glaube, durch die Sensibilisierung und die Offenheit und den Umgang mit dem Thema, das ist schon ein riesiger Schritt, dass man einfach versteht, okay, hier braucht jemand vielleicht was anderes, ist schneller reizüberflutet oder ist irgendwie schneller im Denken oder braucht irgendwie was länger für was, und dass man einfach drüber kommuniziert.
Sagt Angelina Börger, die über ADHS aufklärt.
Und das war das NDR 2 Update um 5 mit Jessica Liedtke.
NDR 2 Update, täglich um 12 und 17 Uhr.